Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 4. Juli heute. Und ja, heute wird es extrem ruhig an den Börsen sein. Sieht bei uns ein bisschen Handel. Ja, in Amerika ist heute Feiertag, deswegen dauert heute etwas ruhiger. Aber ja, die Nachrichten reißen natürlich nicht ab. Also wir haben einiges wieder mit dabei. Es gibt endlich mal wieder positive Nachrichten für Apple aus China beispielsweise. Wollen wir uns mal kurz anschauen. Aber wir haben auch noch andere Themen mit dabei, ob BYD vielleicht ja aktuell etwas größere Probleme hat, als es eigentlich so den Anschein macht. Es gab auch noch ein paar weitere Tech-News, über die wir noch ein kleines bisschen sprechen wollen. Und dann hat Michael ja die letzten Folge angekündigt, dass er geplant hat, noch weitere Käufe zu tätigen. Da stellt er heute noch ein, zwei Aktien vor. Genau. Die Woche ansonsten eigentlich doch recht gut gelaufen. Gerade noch mal gestern, so am letzten Tag, hat es noch mal ziemlich grün bei den Tech-Werten ausgesehen. Ich glaube, es gab ja auch ein paar Daten. Ich glaube, Arbeitsmarkt war es, wenn ich es richtig gelesen habe. Da bist du ja immer besser informiert.
Ja.
Was sollte man dazu wissen aktuell?
Genau, also gestern ging es wieder nach oben. 0,7%, 0,8% teilweise in den Indizes. Der Dow Jones ist jetzt auch nahe der Hochs. Der S&P und Nasdaq, die machen ja schon die ganze Zeit neue Hochs. Und auch gestern gab es eher wieder einen Rückenwind aus dem Bereich Arbeitsmarkt, Konjunktur allgemein. Also, dass der Arbeitsmarkt in den USA weiter so robust ist, ich glaube, damit hätten wenige gerechnet. 147.000 neue Stellen, die Prognose lag nur bei 106.000, also weiter viel besser als erwartet. Wobei man dort sagen muss, ich glaube, es war so ungefähr die Hälfte der neu geschaffenen Stellen. Das war jetzt nicht die Privatwirtschaft, sondern das waren eher regierungsnahe Arbeitsplätze, also jetzt nicht etwas, was die Privatwirtschaft gemacht hat. Aber die Arbeitslosenquote ist gesunken. Gleichzeitig sind die Stundenlöhne nicht so stark gestiegen wie erwartet, also nicht so ein krasser nicht so eine krasse Lohnspirale nach oben. Und dann kam auch noch der Einkaufsmanager-Index der Dienste. 50,8 war der, Prognose 50,6, also auch dort weiter in der Expansionsschwelle. Sieht wirklich gut aus. Kleiner Nachteil dadurch, die Chance auf eine Zinssenkung für den Juli, die ist jetzt doch wieder sehr, sehr stark eingebrochen. Aber der Markt rechnet jetzt mit September mit einer Zinssenkung, dann auch nochmal mit ein oder zwei weiteren im Laufe des Jahres. Also insgesamt muss man sagen, die Stimmung ist doch weiter sehr gut. Einfach. Anders kann man das gar nicht sagen. Gab ja gestern auch noch wieder Meldungen, oder ich glaube vorgestern war es, bezüglich Handelsdeals. Mit Vietnam hat man einen Handelsdeal gemacht und der hat es wirklich in sich. Hast du das gesehen? Also 20% muss jetzt Vietnam immer zahlen, damit sie in die USA exportieren können, beziehungsweise die Unternehmen. Und die USA haben laut Donald Trump freien Zugang zum vietnamesischen Markt. Was die da halt genau verkaufen wollen in großen Mengen, also Autos und so weiter. Ich glaube jetzt nicht, dass der Vietnam da der größte Absatzmarkt ist. Boeing will auf jeden Fall jetzt schon mal Flugzeuge verkaufen. Da gab es noch einen Auftrag. Das war auf jeden Fall auch noch so ein bisschen jetzt ein Thema. Und ansonsten natürlich noch diese Big Beautiful Bill. Die ist jetzt gestern durch den Kongress gegangen. Einige sagen, das ist der Untergang für die USA, ne, wegen denen jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele Trillionen da wieder dazukommen, den Schulden, das ist wirklich unfassbar. Diese Zahlen und Summen sind absurd geworden, kann man es nicht sagen. Ja. Gleichzeitig gibt es ja auch viele Bereiche, wo massiv gespart wird, unter anderem Klimapolitik, da wurde ja die Inflation Reduction Act ordentlich gecuttet in der Gesundheitsversorgung, bei Lebensmittelhilfen. Da gibt es Meldungen, dass da, ich glaube, mehr als 10 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherungen in den nächsten Jahren verlieren könnten. Also das ist natürlich ja nicht so schön für den Markt. Was aber jetzt natürlich auch auffällt, der CNN Fear and Greed Index ist jetzt im absoluten Greed-Bereich, also komplette Euphorie. So langsam muss man ein bisschen aufpassen, aber wir haben es ja auch schon oft gesehen, wenn es nach unten geht, hält das teilweise sehr lange an. Wenn es nach oben geht, kann das eben auch sehr lange anhalten. Ne? Aber ja, so sieht es aus aktuell. Und der DAX, der ist heute auch ein bisschen schwächer am Freitag. Wir haben jetzt keine Impulse durch die US-Börsen. Der konnte die letzten Tage ja auch schon gar nicht mehr den US-Börsen folgen. Haben es ja jetzt mehrmals angesprochen. Gibt verschiedenste Belastungsfaktoren. Unter anderem natürlich, dass wir nicht diese ganze KI-Euphorie haben, dass wir diese ganzen Gegenwind durch den Euro haben, der so massiv aufgewertet hat, und das belastet eben einfach ein bisschen. Ne? Aber an sich ist ja hier die Stimmung auch nicht schlecht, kann man sagen. Ne? Aber ja. Die Berichtssaison geht ja jetzt erst übernächste Woche los. Ich hatte mal geschaut, also nächste Woche kommt ja auch noch gar nichts, sondern dann erst übernächste Woche. Und dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja, wie das zweite Quartal wird. Da bin ich echt mal gespannt, ob man da schon in einzelnen Branchen Gegenwind sieht, vor allen Dingen auch was Inflation angeht, Zurückhaltung von Firmenkunden, vielleicht eher weniger, von den Konsumenten, vielleicht teilweise eher mehr. Also da sind wir mal auf der Hut, was da so passiert.
Ja, da ging es ja auch drum, ob bei dem einen oder anderen so ein kleines bisschen Zollauswirkungen noch mit dabei sind, aber ja, bei den Tech-Unternehmen wahrscheinlich eher weniger. Genau, ja, es gab einige News aus dem Tech-Bereich. Unter anderem hat auch beispielsweise Microsoft angekündigt, dass es wieder eine neue Layoff-Runde geben wird. Also man möchte bis zu 9.000 Stellen nochmal streichen. Also da reden wir so ungefähr von 4% der aktuellen Belegschaft. Also zeigt eben auch, dass jetzt auch die großen Tech-Konzerne auch in den Zeiten, wo es wirklich gut läuft, das war ja so, bis so in die Corona-Pandemie rein, hatte man das Gefühl, die stellen alles ein, was so bei ihnen in die, also über die Pforte hinauskommt dann. Und die großen Unternehmen sind da jetzt doch so ein bisschen vorsichtiger geworden, merkt man. Ja, also natürlich nicht an den Ecken, also da wird es jetzt nicht so um diese Stellen wie KI und Ähnliches dann gehen. Das sind also eher so die Bereiche, die nicht mehr so ganz wichtig sind. Aber man merkt, dass jetzt auch so einige der Großen ja hier nicht mehr so gewillt sind, einfach jeden einzustellen, nur damit halt mal Hauptsache Leute eingestellt sind und das trotz eben wirklich guter Ergebnisse weiterhin bei Microsoft. Ja, muss man natürlich schauen, kann man jetzt natürlich auf zwei Seiten sehen. Andere sagen dann natürlich, ja, ey, aber ist scheiße, wenn dann so viele Leute ihren Job verlieren, das ist natürlich klar, aber ich sag mal so, die meisten Leute, wo bei einer Microsoft angestellt sind, werden wahrscheinlich nicht so die ganz großen Probleme haben, dann wieder einen neuen Job dann zu finden. Da ist es wahrscheinlich auch egal, selbst wenn du nur Pförtner bei Microsoft bist, ist das schon in der Regel eine recht gute Position. Die haben ja auch so ein wahnsinnig hohes Mediangehalt, bei Alphabet ist es ja genauso, also das ist Wahnsinn da, was die da teilweise für Gehälter haben. Deswegen, ja, aus Aktionärsicht mit Sicherheit ein Schritt, der von den Börsen meistens positiv all aufgenommen wird. Aber jetzt ansonsten jetzt auch nichts weiter, ja, was man jetzt drüber groß philosophieren muss.
Die ersten Auswirkungen jetzt mit dem Thema KI, genau da werden sie, glaube ich, auch in Zukunft weiter massiv einstellen. Da hat man ja besprochen, da gibt es ja diesen Kampf um die größten Talente mit diesen Antrittsprämien von bis zu 100 Millionen. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite, das haben jetzt auch schon viele gesagt, es wird immer mehr Code von KI geschrieben. Das soll ja schon jetzt teilweise bei 30%, 40%, 50% sein, bald 70%. Ich glaube, Salesforce hat das gesagt, sie stellen keine Entwickler mehr ein. Ja, und ich glaube, Microsoft hat auch schon mal im Vertriebsbereich Leute rausgeschmissen. Ne? Vielleicht so im Bereich Support kann man auch Leute entlassen. Da wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren einiges tun. Ne? Bisher war es ja immer so in der Entwicklung der Menschheit, man dachte ja schon ganz oft, okay, jetzt gibt es keine Jobs mehr, auch jetzt hier mit Industrialisierung und so, und dann, wenn alles nur noch in Fabriken passiert, wer, für was soll der Mensch noch machen? Aber andererseits, ich glaube auch im Bereich, jetzt hier im Bereich der künstlichen Intelligenz, in dem Zeitalter, da wird es ja neue Jobs geben einfach. Man muss sich dann halt als Unternehmen, aber auch als Mensch umstellen einfach. Ne? Also da darf man nicht weiter darauf beharren, dass man sein Leben lang immer genau dasselbe macht. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil der US-Unternehmen, dass sie halt immer wieder, bevor jetzt überhaupt irgendwelche Krisen ausbrechen, dass man sich da komplett restrukturieren muss, dass sie sich immer wieder sehr schnell anpassen und dann immer wieder so ein bisschen mal Leute rauswerfen, neue Leute einstellen, dass da immer eine gute Mischung dabei ist einfach. Ne? Also deswegen, das ist kann ja auch ein großer Vorteil sein, dass da immer wieder junge Leute reinkommen, die auch neue Impulse bringen. Deswegen, also ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es bei Microsoft schlecht läuft, sondern sie investieren sehr viel Geld in KI, in Infrastruktur, und dadurch haben sie jetzt halt auch gleichzeitig gesehen, man kann in anderen Bereichen Geld sparen. Also.
Ja, auf jeden Fall. Bei Apple gibt's endlich mal wieder gute Nachrichten aus China. Das erste Mal seit 2 Jahren konnte man hier mit seinem iPhone wieder wachsen. Da gab's ja gefühlt seit wirklich vielen Quartalen immer wieder neue Horrormeldungen, dass es immer weiter nach unten geht, immer weniger Chinesen iPhone haben wollen. Jetzt auf Jahressicht hingesehen ist es jetzt aber mal um 8% gewachsen. Also das sind definitiv mal positive Nachrichten. Und zeigt, wir haben es ja schon oft gesagt, das iPhone, das ist weiterhin ein Produkt, was natürlich eine große Fanbase hat, ja, aber trotzdem, die großen Wachstumsraten wird es da halt vermutlich nicht mehr geben. Das ist halt eher so ein bisschen so die Herausforderung, die eine Apple gerade hat. Es würde jetzt natürlich auch interessant zu sehen sein, ob das jetzt mal nur so ein einmalig gutes Quartal war oder ob jetzt da wieder mehr Wachstum in die ganze Geschichte dann reinkommt. Aber auf jeden Fall mal etwas positive Nachrichten aus China. Da gab es zuletzt nicht wirklich viele für Apple. Ja. Genau.
Vielleicht noch ganz kurz, was ich gerade eben noch ganz frisch gesehen habe, wollen wir jetzt aber auch nicht ewig besprechen. Es gibt im Manager-Magazin, weil wir ja gerade über Microsoft gesprochen haben, nochmal einen großen Artikel über OpenAI, die gewaltigen Schwächen der ChatGPT-Firma OpenAI. Ne? Was da, also ich will auch nicht irgendwie in der Haut von Sam Altman stecken. Der hat ja so viel Geld eingesammelt, wie, glaube ich, noch kein anderes Unternehmen. Auch das Umsatzwachstum von 1 Milliarde auf 10 Milliarden. Es gab kein Unternehmen, das schneller das erreicht hat wie ChatGPT bzw. OpenAI. Und es war ja auch das Unternehmen, was, glaube ich, am schnellsten 100 Millionen Nutzer hatte, auch viel schneller als TikTok sowas zuletzt jetzt, weil es ja so sehr viral gegangen ist. Also OpenAI hat nur 1,8 Jahre benötigt für ein Umsatzwachstum von 1 auf 10 Milliarden. Microsoft hatte 7 Jahre gebraucht, Amazon 9 Jahre, Facebook 5 Jahre, Google 3. TikTok 2 und jetzt eben OpenAI. Man sieht aber auch, umso jünger die Unternehmen werden, umso schneller geht das halt einfach, ne? Weil mittlerweile halt auch Sachen viel schneller viral gehen. Aber was echt so ein bisschen, also ich habe gestern lief zurück in die Zukunft, ne? Von 1986. Das ist ja so lustig zu sehen einfach, ne? Wie das dort so aussah und wie die Welt jetzt aussieht. Aber da stelle ich mir echt die Frage, wie sieht die Welt in 10 Jahren oder so aus, in 15 Jahren? Der Nick Turley heißt er, der ist Deutscher übrigens, der ist ein ganz hohes Tier hier bei ChatGPT und der kommt aus Schleswig-Holstein, der erzählt jetzt schon, wie er immer hier OpenAI, ChatGPT nutzt, auch im Tagesablauf. Bei mir geht eigentlich keine Mail raus und dass ChatGPT mal kurz die Augen drauf gehabt hätte. Okay, ne? Macht ja Sinn, ne? Eine KI da drüber schauen zu lassen, aber jetzt so, ne? Und abends beim Essen mit der Familie redet ChatGPT auch mit. Die KI helfe als objektive Instanz, um bei offenen Fragen zu klären, wer Recht habe. Wir integrieren die KI am Dinnertisch. Oh Gott, ey. Also, ich weiß nicht. Ne? Ist das irgendwie, das ist erstrebenswert? Ich weiß auch nicht.
Manche nehmen das ein bisschen too serious, wie man sagt. Also, die nehmen das ein bisschen zu ernst vielleicht. Also, ja. Ich muss sagen, bei mir hat sich ChatGPT mittlerweile auch in den Alltag gut integriert. Also, kommen viele Fragen auf, die man halt mit Google nicht so gut suchen kann. Aber es gibt viele Sachen, wo ich da brauche ich kein KI-Chatbot. Also, wenn ich danach einfach...
Lustigerweise, habe ich das halt mit Perplexity und mit ChatGPT probiert, weil ich wusste einfach nicht bei uns an der Heizung, ob da jetzt so ein Heizstab drin ist. Ne? Und dann habe ich halt auch, das habe ich sogar mit Google Lens auch probiert, das ging auch. Da habe ich halt ein Foto davon gemacht und gefragt, ja, was ist das hier für ein Modell und wie sieht das aus? Wie sieht so ein Heizstab aus? Ist der Heizstab da drin? Und damit habe ich es wirklich rausgefunden, dass da dieses so ein Ding da vorne, das ist wirklich der Heizstab und wie das funktioniert und wie man prüfen kann, ob der funktioniert und so. Das ist schon echt krass mittlerweile. Mhm. Also ich nutze das auch immer mehr, aber hier geht's eher in dem Artikel auch darum, ne, die Bewertung von OpenAI liegt ja jetzt bei 300 Milliarden. Sie verbrennen unfassbar viel Geld in den nächsten Jahren. Also 2026 30 Milliarden Verlust, 2027 sollen es kumuliert 38 Milliarden Verlust werden. 2028 sind 44 Milliarden, also sie verbrennen unfassbar viel Geld einfach. Und die große Frage wird so sein, wie wollen die überhaupt dann irgendwann mal Geld verdienen? Klar, mit Firmenkunden auf jeden Fall. Aber das ganze Geld reinzuholen, Sam Altman mag Werbung wohl nicht so. Vielleicht könnte man das irgendwie so machen, wenn man dann fragt, was ist die beste Kaffeemaschine, dann schlägt einem ChatGPT was vor, dass man dann irgendwie 2% Provision nimmt. Sowas in die Richtung hat er gemeint. Aber ob das alles langt und das Krasse ist natürlich jetzt aktuell, das Modell von OpenAI wurde halt jetzt schon unter anderem von Anthropic überholt, auch von Gemini, von dem 2.5 Pro war das, glaube ich. Also die sind doch gar nicht mehr führend. Trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, dass man mit KI ja immer ChatGPT direkt verbindet. Ne? Also dass ChatGPT mittlerweile so eine Marke geworden.
Ist denen halt der First Mover geworden, aber so, da das Thema noch so jung ist, kann sich das auch ganz schnell drehen. Das ist so wie damals BlackBerry und dann Richtung iPhone, ja. Das da wäre ich echt vorsichtig. Also nur aufgrund von dem First Mover oder dem starken Namen wäre ich sehr vorsichtig.
Halt nicht ewig. Am Anfang nutzt das jetzt jeder, aber vor allen Dingen Firmen, ja. Da steht es ja auch in dem Artikel. Aktuell nutzen sie ChatGPT. Es war aber noch nie so einfach. Es ist nicht so wie jetzt in der Firma, du hast SAP und sagst jetzt, ich will auf Salesforce wechseln oder sowas. Das ist ja ein Projekt von 5 Jahren. Hier ist es eine Zeile Code, dann kannst du sagen, hier, ich frage nicht mehr OpenAI, sondern Perplexity oder Grok oder was weiß ich was. Ne? Also das ist halt ein Riesenkampf und die Modelle von Meta sind ja sogar Open Source. Ne? Meta will eh ganz anders Geld verdienen. Also ich bin mal gespannt, ob diese ganzen Erwartungen, die dort geweckt werden, ob die wirklich erfüllt werden von ChatGPT, weil die Investoren haben da so viel Geld reingepumpt, ja, und die, wir hatten ja, glaube ich, mal drüber gesprochen, also die Schätzungen, was ChatGPT so machen will, 2030 174 Milliarden Dollar Umsatz, also das ist ja nochmal eine Verzehnfachung, ich meine, wir sind schon Mitte 2025, gut, die haben jetzt diesen Johnny Ive da noch geholt, wollen ja irgendwie ein Hardware-Produkt noch bringen und so, aber man muss fast hoffen, dass das nicht komplett implodiert, weil ansonsten gibt es halt auch noch ein Crash an der Börse, ne, wenn das Geld weg ist.
Wird ambitioniert, vor allem, weil es ja auch viele andere Unternehmen gibt, wie eben Anthropic oder Gemini. Ja. China hat seine eigenen Anwendungen, also und da gibt es ja einige, die auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Also das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Deswegen fühle ich mich da auch mit Alphabet einfach deutlich wohler, weil ich halt auch weiß, dass die Google-Suche noch sehr lange sehr viel Geld verdienen wird, dass sie mit der Cloud, mit YouTube und so. Ich meine, es gibt ja OpenAI noch nicht an der Börse. Deswegen ist es jetzt auch unnötig, darüber so ein bisschen zu philosophieren, weil wir können ja eh nicht rein investieren. Ja. Dann. Aber ja, genau. Auf dem aktuellen Ding wäre ich da auch sehr vorsichtig auf jeden Fall, weil es jetzt überhaupt nicht absehbar ist, weil vor allem ich niemals gegen Google konkurrieren wollen würde in so einem Bereich dann halt, ja, und jetzt arbeiten sie ja teilweise sogar mit Google zusammen, ja, also jetzt zwar nicht mit den Bots an sich, aber würde mich nicht wundern, wenn es da irgendwann vielleicht auch nochmal irgendwie eine große Fusion oder ähnliches gibt, ja, also gerade wenn sich halt irgendwie zeigt, dass es doch nicht so einfach ist, damit Geld zu verdienen. Wird auf jeden Fall spannend werden, wir werden es für euch dann im Jahr 2030 werden wir es rückblickend auf die Folge und dann nochmal anschauen. Genau. Ja. Dann das nächste Thema, das ist auch ein zusammenliegendes. Wir steigen da ein ins Thema mit dem Report von Tesla, die wieder 14-prozentigen Auslieferungsrückgang zu verzeichnen hatten. Und das ist nun der zweite Rückgang in Folge. Das ist bei Tesla ja schon so ein kleines Novum gewesen. Das hat es, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr gegeben. 384.000 Fahrzeuge hat man im zweiten Quartal ausgeliefert. Und wie gesagt, das sind ja zweistellige Anzahl weniger, also zweistellige Prozentanzahl im Gegensatz zum vorigen Quartal. Produziert hat man 410.000, also knapp 25.000 Fahrzeuge mehr. Und ja, es zeigt halt eben auch nochmal, dass es auch für Tesla, vor allem jetzt halt in diesen Regionen, halt deutlich schwieriger wird, dann hier zu wachsen und so weiter. Also die Story von diesem profitabelsten oder einer der profitabelsten Autobauer, der extrem stark wächst, ich glaube, die ist mittlerweile auserzählt dann. Wenn man sich dann aber Bewertungen anschaut von KGVs im dreistelligen Bereich und EV-EBIT, weiß man ja, da stecken natürlich noch ein paar andere Stories dann mit drinnen. Aber es wird dann eben jetzt so langsam, kommt man dann so ein bisschen in die Crunch-Time, würde ich dann sagen. Weil wenn man jetzt eben nicht mehr so profitabel wächst wie mit seinen Autos, dann muss halt irgendwann jetzt dann auch mal was anderes dann kommen, ja. Und mit der Solarspart und so, ich glaube, das wird eben auch noch einige Zeit dauern, bis das dann wirklich so spürbar auch mal so die Gewinne richtig sprudeln lässt dann oder halt zusätzlich sprudeln lässt. Die ganze Welt schaut jetzt halt gespannt, was die Robotaxis dann machen. Und wie gesagt, also der Start ist nicht so ganz fehlerfrei gewesen. Es gibt mittlerweile ja einige Videos, die man sich anschauen kann vom Start. Mittlerweile sind ja auch noch ein paar dazugekommen. Es scheint so, dass vor allem mit Lichtverhältnissen die Kameras ein Problem haben. Also da gab es mehrere Beispiele, wenn die Sonne niedrig gestanden ist, dass der Tesla entweder einfach direkt stehen geblieben ist oder einmal ein Fahrer eingreifen musste. Oder es gab auch eine Szene, wo ein UPS-Truck vorgefahren ist und wollte rückwärts in eine Parklücke rein und der Tesla wäre halt direkt in den UPS-Truck rein, wenn der Beifahrer nicht reagiert hätte. Ja, es wird sehr spannend werden, weil das ist ja so die große Wette von Elon Musk, dass er das eben viel günstiger als alle anderen anbieten kann, nur mit eben dieser Kameratechnologie. Warum ist das jetzt eine zweiseitige Geschichte? Denn damit springen wir dann auch nach China rüber, wo ja Tesla so auch so ein bisschen Abverkaufsprobleme hat, zu BYD. Und da gab es nun mehrere Berichte dazu, ob sie das neue Evergrande 2.0 werden könnten. Massive Überkapazitäten und ja, wie man so schön sagt, sie arbeiten so mit etwas vergifteter, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennen soll. Also sie haben gesagt, die Strategie, die sie anwenden, gleicht so ein bisschen einem Gift zu trinken, von dem man dann irgendwann immer mehr benötigt, bis es dann einen umbringt sozusagen. Denn ich weiß gar nicht, ob das so viele auf dem Schirm haben. BYD verkauft ihr günstigstes Auto in China für mittlerweile unter 7.000 Euro. Also das ist Wahnsinn, wenn man sich diese Zahlen mal anschaut. Und nun ist es eben so, dass sie jetzt zuletzt einen Überhang von mehr als 340.000 unverkauften Autos hatten. Und das große Problem in China jetzt auch aktuell ist, also es gab ja auch schon in den ersten Provinzen, da mussten 20 BYD-Filialen geschlossen werden, was hier so das größere Problem noch ist. Wir haben ja da erst vor wenigen Folgen drüber gesprochen, dass in China aktuell noch immer mehr neue Unternehmen, Marken und Fahrzeuge gerade an den Markt gehen. Xiaomi hatte ja jetzt einen furiosen Start mit seinem letzten Wagen. Ich glaube, da gab es fast 300.000 Vorbestellungen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und bei BYD stapeln sich wohl aktuell gerade so ein bisschen die Autos im Lagerbestand auf. Das werden sie nicht so schnell los, wie sie gerade produziert werden. Und die Expansion ja Richtung Europa, sie haben ja da eigene Schiffe und so, die läuft zwar, aber ja, da ist es halt deutlich schwieriger als im Heimatmarkt. Und sie fahren auch noch eine weitere Strategie, das nennt sich die Null-Kilometer-Autos. Also das ist wirklich ganz furios. In China gibt es da Unterstützung und so weiter. Da kannst du einen Neuwagen sozusagen als Gebrauchtwagen deklarieren, der aber 0 Kilometer hat. Also das ist de facto ein Neuwagen. Da kann man den aber viel günstiger anbieten. Und das zeigt halt eben, dass gerade auch der EV-Markt in China aktuell, also ja, höchst umkämpft, aber eben halt auch so ein Stück weit vergiftet ist, weil mit diesen Kampfpreisen, da verdient niemand Geld, da kann aber auch sonst niemand mithalten. Da werden wohl viele auch kleinere und mittlere Anbieter sozusagen wieder wegfallen, aber einige sehen jetzt sogar auch BYD ein bisschen problematisch. Vor allem, man sieht es zwar noch nicht so an den Ergebnissen, also das Unternehmen arbeitet zwar profitabel, aber dass sie wohl bei den Händlern gerade immer mehr Verbindlichkeiten aufbauen, dass also dort die Verschuldung immer weiter am Steigen ist, ist etwas, was gerade so ein bisschen mit Besorgnis beobachtet wird. Ja, also das zeigt halt auch wieder bei diesen chinesischen Konzernen, das ist halt so das Gefühl, immer wenn es dann mal bei einem wirklich gut läuft, es kommt dann irgendwie immer irgendwas. Und das ist auch so das, was ich immer so schade finde, weil ja China wirklich unumstritten einige gute Unternehmen hat, aber es ist doch immer irgendwann irgendwas. Also es gibt, glaube ich, kein chinesischer Konzern, wo man sagt, über 5 Jahre, das ist wirklich gelaufen wie einfach geschnitten Brot, ohne dass sich die Regierung eingemischt hat, ohne dass sonst irgendwas war. Ja, das ist Pinduoduo, ist ja da dieses gute Beispiel, auch mit Temu gewesen. Dann hieß es ja auch da, dass die Bilanzen frisiert sind und die Zahlen nicht stimmen können. Man hat halt immer so dieses kleine Geschmäckle, habe ich so das Gefühl, bei diesen chinesischen Konzernen und bei BYD gibt es jetzt halt aktuell auch so ein paar zumindest Fragezeichen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt glaube, dass sie jetzt irgendwie in den nächsten 1 bis 2 Jahren pleite gehen werden, aber aktuell gibt es halt so die ersten Alarmsignale, dass halt eben auch hier so mit dem Wachstum erstmal deutlich schwieriger werden könnte und vor allem dann halt eben auch, was unter den Strich bei den Ergebnissen dann rauskommt.
Ja, gerade nochmal auch geschaut, den Artikel, ich hatte den auch gelesen vor 2 Tagen. BYD nur noch plus 6% beim Gesamtabsatz von Elektroautos. XPeng plus 299%, Geely plus 156%, Xiaomi gut plus 2,2 Millionen %, aber die hatten ja auch quasi kein Vorjahresvergleich. Aber Leapmotor, Chery, beide auch weit über 100%. Also da haben sie schon echt gerade aktuell Probleme. Und der Chef war es von, ich guck gerade nochmal, von Great Wall, der hat gesagt, Ever Der spricht von einem Evergrande, also Evergrande, wie du es aussprachst, Evergrande der Autoindustrie. Also Evergrande ist ja dieser Immobilienkonzern, der so hoch verschuldet war, dass er dann pleite gegangen ist. Also die drehen da ein riesengroßes Rad und müssen ihre Autos loswerden und ja, heizen da einen Preiskampf an, den, ja, der dann am Ende allen nur schadet. Also bin mal gespannt, wie das hier alles so weitergeht. Gerade eben auch nochmal gesehen, ne, sie probieren viel auch in Europa mittlerweile. Über Finn, ne, Finn Auto, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, haben sie ja dann jetzt ein paar Autos nach Deutschland gebracht, die man dort sehr, sehr günstig dann mit einem Auto-Abo holen kann. Tatsächlich kaufen, ne, tun die Autos aber kaum jemand. In Deutschland gab es im Mai nur 128 Zulassungen von BYD-Fahrzeugen, also Privatzulassungen. Ne. Das alles ist irgendwie Miete über Sixt oder Auto-Abos und so weiter. Ne. Da sieht man mal, wie schwer das ist. Es läuft wohl besser in Großbritannien, aber auch BYD, ich hatte das schon mal gesagt, die können nicht über Wasser laufen. Man hat schon ganz oft immer so, es gab schon ganz oft so Berichte, irgendwie auf X war das häufig, wo dann an so Parkplätze gezeigt wurden, wo ganz viele BYD-Autos standen, wo man sich so gefragt hat, was machen diese ganzen Autos da? Ich wusste nie, ob das Fake ist oder nicht. Wahrscheinlich sind das diese ganzen Autos dann auch, die dann kurz zugelassen werden, diese 0-Kilometer-Zulassung. Und dann irgendwie günstiger als Gebrauchtwagen entweder exportiert werden können oder dann weiterverkauft werden können, nur um die ganzen Absatzzahlen hochzutreiben. Aber dieses Spiel kannst du einfach nicht ewig weiterspielen. Und jetzt müssen sie die Produktion senken, ein paar Schichten ausfallen lassen und so weiter. Ne? Also ich weiß auch nicht, ne? Ich glaube auch nicht, dass das BYD per se deswegen ein schlechtes Unternehmen ist, aber diese ganz krassen Wachstums Fantasien, die sie da haben, ne, in irgendeiner Stadt, die so groß, in einer Fabrik, die so groß wie San Francisco ist, wer soll das alles kaufen? Das ist, und ich glaube halt, Xiaopeng und auch Xiaomi, die sind da scheinbar aktuell sogar besser aufgestellt, was Elektroautos angeht, ne, da zumindest die Nachfrage. Heute gab es auch die Meldung, da hat, ich glaube, G7 heißt der, das neue Modell von Xiaopeng hat auch ganz viele Bestellungen nach 9 Minuten, irgendwie 10.000 Bestellungen. Das Xiaomi-Auto hat ja, glaube ich, fast 300.000 nach einem Tag. Also das ist, die Chinesen machen sich auch selbst sehr viel Konkurrenz. Deswegen, ja, die wird nicht einfacher auf jeden Fall, aber für keinen natürlich. Ne? Wenn natürlich BYD jetzt diesen Preiskrieg anzettelt, wird Tesla drunter leiden, die anderen chinesischen Hersteller, aber ja gut, VW und Co., puh. Audi und Co., die werden es ganz, ganz schwer haben.
Ja, ja, die sollen mal mit dem 7.000-Euro-Auto nach Deutschland kommen. Ich glaube, das würde auf jeden Fall einen Absatz finden. Ja.
Ja, aber ich glaube, hier in Europa hast du dann wieder andere mit der Zulassung und mit Sicherheit.
Ja, das ist mit Sicherheit kein Thema.
Das würde dann auch nochmal das Doppelte oder das Dreifache kosten. Das ist ja immer irgendwie. Yeah. Ne? Ich meine, die BYD-Autos in Europa, die sind auch nicht gerade so. Die sind natürlich jetzt günstiger als Audis und so, aber es ist jetzt nicht so, dass diese BYD-Autos nur 15.000 Euro kosten. Ne? Ich glaube, die kosten auch 30.000 plus. Wir sind jetzt nicht so weit von Tesla weg, soweit ich weiß. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber ja, für mich ist das eher nichts. Ne? Ich habe irgendwie keine Lust drauf, dass die Daten direkt nach China wandern. Dann lieber zu Elon Musk in die USA.
Ja, du hast glaube ich gerade wegen so wenig Stress zu Hause, oder? Du suchst wieder in der Kommentarsektion ein bisschen Stress, ja, mit solchen Aussagen.
Nee. Ich habe gerade heute Morgen noch wieder gesehen, so einen neuen Bericht über den neuen Audi A6. Avant ist das irgendwie E-Auto, was der immer noch für Fehler hat, dass der kein Schild erkennt auf der Straße und so, ne? Die Assistenzsysteme einfach dauernd ausfallen mit kryptischen Meldungen und so, also das ist schon echt krass. Die haben einfach riesige Softwareprobleme einfach. Ne?
Ja.
Das irgendwie, und das Auto kostet irgendwie 106.000 Euro, was die dort hatten. Das musst du dir mal vorstellen. Und die Basisversion irgendwie 70.000 und da ist halt nichts an irgendwie Extras dabei. Also keine belüfteten Sitze, irgendwie kein großes Assistenzsystem, haben ganz viele gefehlt und so. Wenn man das halt vergleicht mit anderen Anbietern, das ist Wahnsinn einfach. Also die müssen günstiger werden, aber gut, ist
schön. Genau, aber du sagst uns jetzt gleich, wir hatten ja versprochen, dass wir für euch heute noch ein paar Short-Kandidaten mitbringen, die Michael ins Depot kaufen will, genau. Davor noch eine kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr euer Depot tracken wollt, je nachdem bei welchem Depot ihr seid, da haben wir einen neuen Partner, das ist Parkett. Da habt ihr die Möglichkeit, wirklich viele coole Features zu nutzen. Also nicht nur, dass ihr einfach eure Performance seht. Für Dividendenanleger gibt's viele coole Tools, da könnt ihr eure beispielsweise persönliche Dividendenrendite anzeigen lassen. Da gibt's nicht nur eine Übersicht, wie viel Dividenden ihr erhalten habt, sondern auch Schätzungen fürs nächste Jahr, also was nicht das Unternehmen, sondern die Software dann eben für euch persönlich errechnet, wie viel Dividende ihr dann bekommt. Ihr könnt euch mit Benchmarks vergleichen, ihr könnt auch euer Portfolio da genauer anschauen, analysieren lassen, also wirklich viele coole Tools und der Clou daran ist, ihr könnt viele Sachen davon auch einfach kostenlos verwenden. Deswegen schaut euch da gerne mal Parkett näher an. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung oder in den Shownotes unten. Wir pinnen ihn euch auch mal bei den Kommentaren dann an. Deswegen guckt es euch gerne mal unverbindlich an. Da es sich um eine Affiliate-Verlinkung handelt, helfen natürlich auch mit die Arbeit bei uns auf dem Podcast damit zu finanzieren. Dafür sagen wir herzliches Dankeschön und auch Herr Werbung Ende. Genau. Du hast ja letzte Folge ja schon angekündigt, dass du aktuell ein paar Käufe geplant hast. Alphabet war ja so der erste Wert, den du genannt hast. Jetzt hast du aber noch ein, zwei weitere Aktien im Blick. Auf die wollen wir jetzt mal so ein bisschen gucken. Welche sind denn das aktuell?
Genau, ich möchte sowohl jetzt ich habe ja ein Tech-Depot, aber auch ein Dividendendepot. Und bei beiden möchte ich jetzt nochmal ein bisschen aufstocken. Viele Tech-Werte sind ja teilweise gut gelaufen durch den starken Euro, aber in jetzt für uns europäische Anleger gar nicht so stark gestiegen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind viele Dividendenwerte teilweise ordentlich mit den Rädern gekommen, also zumindest einige Branchen. Das heißt, da gibt es jeweils eigentlich ganz gute Chancen. Ich hatte es gesagt, also Alphabet wird jetzt die erste Aktie sein, die ich wahrscheinlich jetzt in Kürze kaufen werde in den nächsten Tagen. Aus dem Tech-Sektor, ich bin ja der Meinung, dass jetzt in den nächsten Jahren, vielleicht auch schon Quartalen, man sieht es auch teilweise schon, dass der Software-Sektor halt von diesen ganzen Entwicklungen rund um KI, Chatbots und so weiter massiv profitieren wird, weil kein Unternehmen mehr da rumkommt und mehr, denke ich, diese ganzen Services und neuen Abo-Modelle dann bei einer SAP, Salesforce und so weiter buchen wird. Und welches Unternehmen dort eigentlich zuletzt immer am besten abgeschnitten hat, ist ServiceNow. Die ist zwar immer schon sehr, sehr brutal hoch bewertet gewesen, aber die sind halt auch krass einfach, was das Wachstum angeht und auch was die Aussichten angeht. Sie hatten jetzt bei den letzten Zahlen sogar nochmal die Prognose für das Abo-Wachstum angehoben. Das Wachstum war jetzt knapp 20% und auch so die Aussichten auf die nächsten Jahre sind sehr gut. Ich möchte einfach bei mir im Depot mehrere von den großen Softwareunternehmen haben, weil ich denke, dass die in den nächsten Jahren nochmal deutlich zulegen können, weil ja auf der anderen Seite auch die Nutzung von KI immer günstiger wird und dadurch können die natürlich ihre Produkte den Kunden günstiger weitergeben, ihre Margen verbessern und so weiter. Ich glaube, da ist extrem viel möglich. SAP und Salesforce habe ich schon im Depot und deswegen werde ich jetzt noch ServiceNow kaufen. Die letzten Zahlen waren besser als erwartet. Die Aktie hat nochmal gepoppt. Läuft jetzt eher so ein bisschen seitwärts. Dieser schwache Dollar zuletzt, der sorgt halt eben auch dafür, dass die Aktie jetzt in Euro gesehen nicht so extrem davon gelaufen ist. Deswegen, ich werde da mal eine Einstiegsposition kaufen. Und ja, wenn sie mal zurückkommen sollte nochmal, was bei der Aktie auch immer möglich ist, dann würde ich sie nochmal aufstocken. Aber ich möchte mal einen Fuß in die Tür setzen. Ich glaube, so kann man es sagen. Ne? Hast du dir die Aktie schon mal angeschaut näher?
Schon öfters, aber mich hat tatsächlich immer die Bewertung abgeschreckt. Da ist ja der ehemalige SAP-CEO Bill McDermott an der Macht, schon recht lange auch tatsächlich. Ja. Ist ein hervorragendes Unternehmen, also wirklich grandios vom Wachstum her, auch für die nächsten Jahre. Umsätze werden erwartet, 19% Wachstum pro Jahr. Die Gewinne könnten sogar bis zu 20% pro Jahr wachsen. Also ein Unternehmen, das auch schon mittlerweile wirklich hochprofitabel ist. Also im letzten Jahr haben sie über 1,4 Milliarden Dollar verdient. Also es ist jetzt wirklich kein kleines Unternehmen mehr. Market Cap 216 Milliarden Dollar zum aktuellen Zeitpunkt. Also das ist eine der größten Softwarekonzerne überhaupt. Und ich kann die Denkweise auf jeden Fall nachvollziehen. Also ein gut geführtes Unternehmen, das schon bewiesen hat, wie stark sie sind, gute Margen hat und jetzt dann auch durch KI vielleicht noch weiterhin zu den großen Gewinnern zählen könnte. Ja. Natürlich, hinterher ist man natürlich schlauer. Im April hätte es hier mal einen sehr viel besseren Einstiegszeitpunkt gegeben bei diesen 780 Dollar, 770 Dollar, wo sie mal war. Aber das
hat sie bei jedem Unternehmen gehabt, ne?
Da hat eben, ja, sage ich ja. Also das ist natürlich klar dann in dem Fall. Auf dem All-Time-High ist sie jetzt aber auch noch nicht, ist aber auch nicht mehr allzu weit davon entfernt. ja, es ist halt so dieses Typische, was man sich fragen muss, ja, wie weit kann das da noch gehen bei der Bewertung? Also wir haben so aktuelle KGVs von 140, wir haben Forward-KGVs von 60, EV-EBIT 137, das ist natürlich gigantisch, aber das ist halt ein Unternehmen, das deutlich berechenbarer jetzt wächst als andere beispielsweise, deswegen gesteht man denen halt auch immer so hohe Kennzahlen dann zu. Also in den letzten 5 Jahren ist der Umsatz im Schnitt um 26% pro Jahr gewachsen. Also die machen mittlerweile auch 11 Milliarden Umsatz pro Jahr. Es ist wirklich ein hervorragendes Unternehmen, aber natürlich bei der Bewertung hat man immer so ein kleines bisschen Bedenken dann.
Ja, deswegen, aber ich würde jetzt auch nicht hier All-In gehen, sondern erstmal eine Drittelposition nehmen. Ne? Also nur mal so drauf geschaut, in den letzten 6 Monaten ist die Aktie in Euro gesehen um 14% gefallen. Ne? Year to date ist ja auch minus 14%, obwohl das eine Quartal jetzt richtig gut war und da ist sie ja nochmal richtig nach oben gepoppt. Aber seitdem läuft sie im Endeffekt seitwärts. Und das ist halt die Sache. Ne? Ich habe das ja schon oft auch mitbekommen. Du kriegst halt diese guten Unternehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass du die mal extrem günstig bekommst, ist halt sehr, sehr gering. Ne? Du kriegst sie dann wahrscheinlich günstig, wenn sie mal richtig verkacken sollten, in Anführungszeichen. Aber dann ist es ja eher die Frage, willst du das dann überhaupt noch haben? Ist das dann ein Einmalausrutscher wie vielleicht bei der Trade Desk oder ist da vielleicht doch mehr im Argen? Also schwer zu sagen. Wenn man Glück hat, dann läuft sie vielleicht auch seitwärts ein bisschen oder so. Aber ja, ich möchte einfach mal einen Fuß in die Tür dort setzen.
Und bei ServiceNow gab es halt bisher keine Zeit, wo sie wirklich verkackt haben. Nee, aber das heißt natürlich nichts. Wie gesagt, Novo Nordisk lässt grüßen. Ja, wenn man sich da über 7, 8 Jahre damals den Chart angeschaut hat, stell dir mal vor, wir hätten in der Folge gesagt, wir glauben, die verlieren jetzt über 50%. Ja, da hätten die Leute einen ausgelacht. Also es kann dann manchmal ganz schnell gehen. Ja, aber also das Unternehmen ist für mich unbestritten wirkliches Qualitätsunternehmen geworden. Die haben ein Grossmargin von fast 80%. Also das ist wirklich unfassbar. Und gerade unter dem Strich steckt auch margentechnisch bestimmt noch so das ein oder andere Prozent, wo man rausholen kann. Ja. Genau, was ist die zweite Aktie, die du uns noch mitgebracht hast?
In Europa möchte ich jetzt auch nochmal bei, ich hatte es glaube ich auch letztes Mal angesprochen, LVMH. Ich habe da noch nicht so eine große Position, die ist bei mir deutlich im Minus. Ich werde da jetzt nochmal aufstocken. Die hat die letzten Tage so ein bisschen versucht, eine Gegenbewegung zu starten. Ich glaube halt nicht, dass man jetzt schon irgendwie in den Zahlen eine Verbesserung sehen wird. Das braucht wahrscheinlich noch mehr Zeit, aber wenn da eine Verbesserung auch nur im Anschein kommen sollte, dann wird die Aktie im Vorfeld anziehen, ne? Und dementsprechend ist es jetzt kein Trade, sondern ich werde dann einfach ein bisschen dort aufstocken, nochmal um ein Drittel oder sowas in die Richtung und dann viel Geduld haben. Das ist aber wieder ein schönes Beispiel. Ne? LVMH war ja auch jahrelang die beste Aktie der Welt. Jetzt aktuell will sie keiner mehr haben und das ist für mich ein ganz gutes Zeichen, dass ich da mal ein bisschen aufstocke, weil ich glaube auch hier, ne, das war mal vielleicht so ein bisschen zu sehr gehypt, mit der Nachfrage auch mit der Bewertung. Jetzt sind wir, glaube ich, so am unteren Ende. Und das zu timen ist natürlich sehr schwierig, aber auf Sicht von mehreren Jahren glaube ich doch schon, dass das Unternehmen weiter gut läuft. Genau, und ansonsten, was ich nochmal überlege, mir aufzustocken, so im Bereich Nebenwerte, ist Sixt. Die hatten ja die ganzen Probleme mit den Elektroautos, mit den Abschreibungen dort. Das haben sie jetzt korrigiert. Und das Umsatzwachstum und auch die Marktanteilsgewinne, vor allen Dingen auch in den USA, sind weiter sehr, sehr gut. Die Trends sind dort intakt. Man zahlt eine richtig gute Dividende auch. Und ja, also es ist super geführtes Unternehmen. Und da denke ich auch, dass da mittelfristig vieles möglich ist. Nicht so 100% ein No-Brainer für mich. Man weiß nicht so genau. Wir hatten das ja letztes Mal schon besprochen, was da mit den Robotaxis und so passiert. Inwiefern das vielleicht Sixt auch beeinflussen könnte, muss man auf jeden Fall im Blick haben. Aber Stand jetzt sieht es weiter sehr gut aus und deswegen möchte ich dort auch nochmal ein bisschen aufstocken, weil ich habe da gar nicht so eine große Position. Ich würde gerne nochmal einen Dividendenzahler im Depot haben, der schon jetzt recht ordentlich ausschüttet. Deswegen, das war noch für mich so eine Idee für einen kleinen Nebenwert, wo ich jetzt nochmal aufstocken werde einfach. Da reinvestiere ich einfach die Dividende von Six und von ein paar anderen und stocke da ein bisschen auf.
Ja, Sixt ist ja ohnehin schon seit Jahren diskutiert. Ich weiß, dann kam erst Corona, da hat es dann natürlich viele interessiert, dann Corona-Erholung, dann der Bärenmarkt und so weiter. Also bin ich mal wirklich sehr gespannt, ja. Aber auf jeden Fall nachvollziehbar, dass man da mal so einen genauen Blick drauf werft. Genau.
Also dann würde ich sagen, noch mal, vielleicht ganz kurz noch einzeln. Ja. 2020 haben sie 1,5 Milliarden Umsatz gemacht. Jetzt 2024 waren es 4 Milliarden und 2027 sollen es schon 5 Milliarden sein. Also das ist schon krass, wie das Unternehmen wächst einfach. Ne? Aber es ist halt auch ein bisschen Zyklik, Tourismus. da kann es auch immer wieder mal scheppern, auch was das Ergebnis pro Aktie angeht und was Dividende und so angeht. Also es ist jetzt nicht kein 100% sicherer Dividendenzahler, aber in den letzten Jahren oder was jetzt so erwartet wird, sind es bald wieder 4 Euro Dividende pro Aktie. Ne? Also und die Vorzugsaktie steht bei 60 Euro, 61 Euro. Also das ist schon echt eine ordentliche Dividendenrendite, die ja auch verdient wird vom Unternehmen. Genau.
Ja. Dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Liked uns, Abo, ihr wisst Bescheid. Ja, also gerade die, wo neu sind, würden wir uns freuen. Ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, welche Aktien ihr so aktuell kauft. Würde uns natürlich auch mal interessieren, wo so eure Blicke gerade drauf liegen. Schreibt es gerne mal unten rein und dann hoffen wir, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann, ciao.
Ciao.